ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen in Brandenburg. Fehlen Lehrkräfte. Gut 450 Stellen waren zu Beginn des laufenden Schuljahres unbesetzt. Trotzdem hat die Landesregierung aus SPD und BSW einen Einstellungsstopp für Lehrerinnen und Lehrer verhängt. An dem gab es, siehe Mangel, heftige Kritik. Nun ist er aufgehoben. Und der Bildungsminister erklärt, warum das alles. Unsere Reporterin Stefanie Brockhausen dazu.
Am Morgen deutet es sich bereits an. Am Nachmittag bestätigt es das Bildungsministerium. Der vorübergehende Einstellungsstopp für Lehrerinnen und Lehrer wird aufgehoben. Bildungsminister Steffen Freiberg.
Heute haben wir die staatlichen Schulämter vorab mündlich, morgen schriftlich informiert, dass Verträge wieder ausgefertigt werden können für alle Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten, die in Brandenburg ausgebildet sind, dass alle ein Einstellungsangebot erhalten.
Dasselbe gelte auch für Seiteneinsteiger. Freiberg macht auch klar, es war nicht geplant, überhaupt keine Lehrer mehr einzustellen. Er betont vorübergehend und Pause, spricht von einem notwendigen Kassensturz und 6 Tagen intensiver Arbeit. Es ist ganz klar der Versuch, Ruhe in die Debatte zu bekommen. Für viele angehende Lehrer war es damit nämlich zuletzt vorbei. Etwa für Christian Otto, der in Potsdam Mathe und Physik studiert.
Ich habe mich jetzt auch schon mal woanders beworben, im Privaten. Und wenn da was draus wird, dann werde ich vielleicht nicht Lehrer. Aber es ist halt schwierig in der privaten Wirtschaft als Lehrämter vielleicht auch anerkannt zu werden als Fachwissenschaftler in dem Sinne, dass man also nicht weiß, hat man überhaupt andere Möglichkeiten, da noch gut einen Job zu bekommen. Und es ist halt ein sicherer Job als Lehrer und der Job macht einfach Spaß. Also ja. Für mich ist das eigentlich alternativlos.
Ein Jahr studiert er noch. Danach dürften seine Chancen auf einen Job gut stehen. Auch wenn er wahrscheinlich eine Stunde mehr unterrichten wird. Auch das sieht der Haushaltsentwurf vor. Dafür sollen die Lehrerinnen und Lehrer von anderen Tätigkeiten entlastet werden, etwa Verwaltungsarbeiten. Bildungsforscherin Gerlind Große von der Fachhochschule Potsdam hält Entlastungen prinzipiell für richtig, aber...
Das Allersinnvollste wäre, wenn die Politik aufhören würde, zu versuchen, mit immer mehr Regelungen zu versuchen, einen hochkomplexen Prozess vorzudefinieren. Man müsste den Lehrkräften einfach viel mehr Freiheit an die Hand geben, wie sie ihren Unterricht gestalten, wofür sie ihre Zeit einsetzen und in Vertrauen, dass sie das am besten überblicken und steuern können.
Mehr Gestaltungsspielraum also und weniger Vorgaben. Die Bildungsforscherin hätte sich noch mehr Mut bei den Entlastungen gewünscht.
Stefanie Brockhausen war das über Lehrkräfte, die Brandenburg nun wieder einstellt. Und da bleiben wir doch gleich in der Brandenburger Landespolitik, denn da scheint im Haushaltsentwurf der rot-lila Regierung eine geplante Sparmaßnahme nach der anderen deutlich zu werden. Nun trifft es den sozialen Wohnungsbau. Dabei hatte Infrastrukturminister Tabbert vom BSW erst letzten Monat angekündigt, dass man hier dringend so viel Geld investieren werde wie bisher. Doch auch das Versprechen wackelt nun zumindest, berichtet unser landespolitischer Reporter Nico Hecht.
200 Millionen Euro waren letztes Jahr noch in die Wohnraumförderung in Brandenburg geflossen. Jetzt ist so ein Posten im Entwurf für den neuen Doppelhaushalt für 2025 und 2026 nicht mehr zu finden. Zuerst hatte dazu die Matz berichtet. Falsch, das Urteil nun der Opposition im Landtag aus AfD und CDU.
Ohne Wohnraumförderung steuern wir auf eine Situation zu, in der Mieten nicht selten 24 Euro pro Quadratmeter betragen. Das geht durch die Decke. Das hat verschiedenste Ursachen, aber die Förderung des sozialen Wohnungsbaus kann einen Beitrag dazu leisten, Familien wieder ein bezahlbares Dach über den Kopf zu geben.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sagt weiter, deswegen war die Wohnraumbauförderung der vorherigen Landesregierung ein Erfolg. Gut 1.100 Wohnungen mit Mietpreisbindungen waren so nur letztes Jahr entstanden. Das fortzusetzen wäre eigentlich dringend nötig, so Redmann. Aber nach den Sparplänen für Schule und Kita setzt die SPD-BSW-Koalition nun den Rotstift bei einem weiteren sozial drängenden Thema an. Das war gerade vom BSW im Wahlkampf anders versprochen worden, so der CDU-Chef.
Ich erkenne nicht, dass in dem Wagenknecht-Bündnis das Soziale überhaupt eine Heimat hat. Das ist ja etwas, was versprochen wurde auf den Plakaten. Dieser Haushalt spart an so vielen Stellen, gerade bei denen das Geld knapp sitzt, dass von einer sozialen Handschrift hier in diesem Haushalt keine Rede sein kann.
BSW-Infrastrukturminister Detlef Tabbert will das so nicht stehen lassen. Er widerspricht zwar nicht, dass der Posten für die Wohnraumbauförderung im Doppelhaushalt nun fehle, dass das Land nun aber gar keine Mittel habe für die soziale Wohnraumbauförderung, stimme so auch nicht, teilt er schriftlich mit. Richtig sei, dass nicht mehr Gelder als vorher fließen könnten.
Wir werden zwar nicht mehr fördern können, als wir es in den vergangenen Jahren getan haben. Es wird also keine Steigerung geben können. Aber was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können, wir werden weiterhin den sozialen Wohnraum in Brandenburg fördern. Wir sprechen da von einer Fördersumme in einem dreistelligen Millionenbereich.
Woher das Geld dafür aber kommen soll, lässt der Minister offen. Aus der SPD-Fraktion heißt es, die fehlenden 200 Millionen Euro sollen nun kompensiert werden. Möglicherweise aus dem Wohnungsbauvermögen und anderen Programmen der Landesinvestitionsbank. Das Ministerium sei dazu auch schon in verschiedenen Gesprächen.
Aus Potsdam war das Nico Hecht. Weiter geht's mit dem Thema Wohnen in Berlin und einem Projekt im XL-Format. Im Nordosten der Stadt, in Pankow, soll ein neues Stadtquartier entstehen mit Platz für 20.000 Menschen. Bis zum ersten Spatenstich ist es zwar noch eine Weile hin, aber der Senat hat das Konzept für das neue Quartier Blankenburger Süden jetzt beschlossen. Unsere landespolitische Reporterin Angela Ulrich berichtet.
Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler deutet auf ein Blatt Papier, darauf eine schmale, grünschraffierte Fläche mit großen, rot markierten Blöcken. Das neue Stadtquartier Blankenburger Süden, das ganz im Nordosten Berlins entstehen soll, in Pankow. Rund 4 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit. Ein Projekt der Superlative, sagt Gäbler.
Das ist tatsächlich mit ca. 8.600 Wohneinheiten auf 3 Teilflächen aktuell das größte zusammenhängende Wohnungsbaugebiet im Land Berlin.
Wohnraum für fast 20.000 Menschen soll entstehen. Dazu mehrere Schulen, Kitas, Kiez-Treffs, Gewerbe, so Gäbler.
Sodass tatsächlich dort ein echtes neues Stadtquartier entsteht mit allen Anforderungen. Das gehören natürlich auch Sportflächen und Flächen für Freizeit und Erholung.
160 Hektar hat die neue Entwicklungsfläche. Sie ist damit etwa halb so groß wie das Tempelhofer Feld. Bisher gab es dort vor allem ein Gewerbegebiet und Rieselfelder. Damit künftige Bewohnerinnen und Bewohner auch gut hinkommen, vor allem öffentlich, kündigt Verkehrsstaatssekretär Johannes Wiczorek ein sogenanntes integratives Verkehrskonzept an.
Vorgesehen sind, dass etwa 80% der Verkehre über umweltfreundliche Mobilität abgewickelt werden und 20% über den Individualverkehr.
Sprich, Busse und Bahnen sollen in das neue Gebiet führen, die Menschen vor allem öffentlich hinkommen. Dazu soll unter anderem die Trambahnlinie M2 verlängert werden. Das alles dauert aber noch, räumen SPD-Senator und CDU-Staatssekretär ein.
Ich bekenne gerne, dass ich auch finde, dass das ziemlich lange dauert.
Was lange währt, wird endlich gut.
Baustart soll frühestens 2029 sein. Neben landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften werden private Eigentümer bauen und sie müssen jeweils auch für günstigen Wohnraum sorgen. Ein Drittel der privat entstehenden und die Hälfte der öffentlich gebauten Wohnungen sollen für WBS-Berechtigte reserviert sein.
Angela Ulrich war das über das Wohnquartier Blankenburger Süden.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Das imposante historische Backsteinhaus Alte Post am Eingang zur Altstadt von Perleberg steht seit 8 Jahren leer. Aber jetzt entsteht hier was und der Name dafür ist Programm.
Hallo Perle, sagt eigentlich schon alles.
Was Maria Pegelow anpackt, nimmt Fahrt auf. Jetzt wird hier in der Alten Post der neue Coworking Space eröffnet. Seit 3 Jahren macht sich Maria Pegelow dafür stark, dass es in Perleberg einen Arbeitsraum für freiberufliche Medien- und Kulturschaffende gibt.
Das ist das Beste, um hier anzukommen. Es ist das Beste, um hier zu arbeiten, sich zu vernetzen. Ich lerne so viele Menschen kennen, die alle Lust haben, hier in Perleberg oder in der Region was zu machen.
So eine Macherin ist Maria Pegelow selbst. Vor gut 4 Jahren gab die Landschaftsarchitektin ihr Leben in Berlin auf, weil sie sich in die brandenburgische Kleinstadt Perleberg total verliebt hat. Sie will hier nicht nur arbeiten und wohnen, sondern die Zukunft mitentwickeln. Die Innenstadt soll lebendiger werden, der Leerstand verschwinden. Deshalb auch in dem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert das neue Gemeinschaftsbüro für Kreative.
Der Coworking Space heißt Hallo Perle, aber wir sind hier in einer Perle. von Perleberg. Das ist ein Gebäude mit Strahlkraft, das ist ein historisches Gebäude mit einer super Bausubstanz an einer ganz prägnanten Stelle, mit einer total schönen Geschichte auch.
In der Alten Post steckt viel Potenzial. 1700 Quadratmeter wären zu nutzen. Viele lichtdurchflutete Räume könnten in Wohnungen oder Gewerbe oder auch in Kulturorte verwandelt werden. Nicht nur die Post, das gesamte Areal am Eingang der Altstadt hat noch allerhand Leerstand. Eine Remise allerdings ist schon gerettet. Mit viel Eigeninitiative haben Maria Quaschik und ein paar Leute das Kulturkombinat hier eröffnet, mit Café und Kunst und Veranstaltungen. Maria Quaschik unterstützt ihre Nachbarin vom Coworking Space. Die beiden Marias träumen davon, das gesamte Quartier neu zu beleben. Mit diesem Wunsch stehen sie nicht alleine, sagt Maria Quaschik.
Die Perleberger wünschen sich das ganz doll, weil das sind alles historische Orte, an denen viele Perleberger auch Erfahrungen und Erinnerungen knüpfen. Gerade bei diesen besonderen Gebäuden wie der Post oder auch dem Hoffmanns Hotel oder aber auch dem Telegrafenamt gibt es eine ganz große Chance für unterschiedliche Nutzungen, weil wir einfach auch sehr ungewöhnliche Räume dort haben.
Die beiden Frauen stellen sich eine Art Stadt in der Stadt vor, mit einem bunten und flexiblen Mix von Nutzungen. Das Postgebäude gehört der Stadt, die die unteren Etagen erst einmal für die eigene Verwaltung zwischennutzen will. Aber Maria Pegelow, die für die Brandenburgische Architektenkammer tätig ist, denkt schon weiter.
Es wäre natürlich toll, wenn das Baugesetzbuch angepasst wird, sodass Mischnutzungen und Wohn- und Gewerbe in einem Gebäude einfach geswitcht werden können. Und wenn hier zum Beispiel ein Kinder- und Jugendhaus entstehen würde, wo noch andere sind, die kundig sind, wie zum Beispiel ein Medienzentrum, wäre ideal.
Vieles ist vorstellbar und jetzt wird der Anfang gemacht.
Ja, da wird es der Coworking-Space.
Dieser Standort könnte das Potenzial haben, das Quartier neu zu beleben. Da ist sich Maria Pegelow sicher.
Es ist einfach schön hier. Also ich kenne kaum einen Ort, der so schön ist. Und wenn man weiß, man sitzt da nicht alleine rum, sondern da sind auch noch andere, die hier sehr gerne sind und die auch Möglichkeiten nutzen können, dann ist das einfach ein Traum. Kommt alle rein. Hallo Perle.
Leben ist eingezogen in die so lange leerstehende alte Post in Perleberg.
Sehr bald soll er beginnen, der Abriss der maroden A100 Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg. Spätestens am Donnerstag, heißt es von der Autobahn GmbH. Auf der Halensee-Straßenbrücke, genau daneben, darf der Verkehr noch rollen. Allerdings, die Gewichtsbeschränkung von 3,5 Tonnen pro Fahrzeug ist für Rettungskräfte ein Problem. RBB-Reporterin Juliane Kowalik hat sich angeschaut, was das für Feuerwehren und Krankenwagen bedeutet.
Zwei Motorräder der Polizei fahren mit Blaulicht und Sirene vorne weg und bahnen dem Rettungswagen der Feuerwehr so den Weg durch den Stau. Das geht schnell, an der Auffahrt zur Halenseebrücke ist aber Schluss. Die modernsten Rettungswagen wiegen mit ihren schweren medizintechnischen Geräten etwa 5,5 Tonnen und damit 2 Tonnen zu viel. Sie müssen die Umfahrung nehmen mit dem Stau. Vinzenz Karsch, Behördensprecher der Berliner Feuerwehr, sagt, die Autobahnbrücke war für die Feuerwehr bis zur Gewichtsbeschränkung ein sehr wichtiger Verkehrsweg in der City West.
Diese Strecke ist jetzt für uns, für diese Fahrzeuge und größere Tabu. Und das macht schon etwas für uns aus. Natürlich, tagsüber, wenn Rushhour ist, überlegen sich die Kollegen schon ganz genau, wo sie langfahren, haben auch sicherlich ihre Tricks, was so Abkürzungen in der Stadt angeht. Wir haben mal kurz ausgewertet, in den vergangenen Monaten haben wir so am Tag circa 30, manchmal deutlich drüber, Fahrten über diese Brücke in Richtung Nord gehabt. All diese Fahrten müssen jetzt woanders lang.
Momentan brauche man auf den Umfahrungsstraßen, je nach Tageszeit und Staulage, deutlich länger, vor allem zum DRK-Klinikum Westend. Das ist nicht nur für die Patienten ungünstig, sondern auch für das System der Feuerwehr selbst. Denn jeder Wagen wird schnell wieder für den nächsten Einsatz gebraucht. Eine Ausnahmegenehmigung wird es aber selbst für Einsatzfahrzeuge nicht geben können, sagt Ronald Normann, Direktor Nordost von der zuständigen Autobahn GmbH.
Das macht am Anfang gar keinen Unterschied, weil das merkt die Brücke nicht. Aber auf Dauer, die Dauerbelastung über die Jahre, die führt zu Schäden an dem Bauwerk. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen Unterstützungssysteme bei diesem Bauwerk auch. Wir wollen das abstützen. Vielleicht sogar mit der Hoffnung verbunden, dass wir Tonnage wieder erhöhen können, um dann auch wieder LKWs zuzulassen, ist unser Ziel.
Bis solche Stützen aufgebaut sind und die Last auf die Hallenseebrücke wieder erhöht werden kann, muss die Feuerwehr weiterhin die Umwege fahren. Man sei auch mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf im Gespräch, so Vinzenz Kasch, Sprecher der Feuerwehr.
Da sind wir natürlich in der Diskussion, wo können wir vielleicht durchfahren, wo der Durchgangsverkehr eigentlich verboten ist, damit wir eben entsprechende Abkürzungen nutzen können.
Ob es solche Pläne bereits gibt, war heute über die Pressestelle des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf aber nicht zu erfahren.
Das ist der Bericht von Juliane Kowolik. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.